Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit Julius Stucke. Hallo, guten Abend. Mit Handy-Apps gegen Corona. In Asien ist das schon etwas, was mit Erfolg funktioniert hat. Es soll auch, das denken viele, hierzulande die Ausbreitung des Virus eindämmen. Die Idee dabei, über Bewegungsdaten von Handynutzern die Infektionsketten erkennen. Aber manche fragen sich auch, wo bleibt die Privatsphäre? Geht Datenschutz und Selbstbestimmung und Freiheit zusammen mit solchen Plänen? Darüber sprechen wir hier ganz ausführlich heute im Deutschlandfunk Kultur. Mal sehen, vielleicht sprechen wir nicht nur, vielleicht diskutieren wir auch ein bisschen drüber, obwohl der Eindruck natürlich schon der ist, dass sich mittlerweile viele, auch ganz unterschiedliche politische Protagonisten und Protagonistinnen da an dieses Thema positiv angenähert haben, demgegenüber offen sind. Die Menschen in Deutschland sind einer Umfrage zufolge aber eher skeptisch, sind eher geteilter Meinung. Ich bin sehr gespannt, wie das bei meiner Gesprächspartnerin und meinem Gesprächspartner heute ist. Wir haben am Telefon die FDP-Gesundheitspolitikerin. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine Aschenberg-Dugnus. Hallo, guten Abend.
Ich grüße Sie.
Und wenn technisch alles klappt, dann hören wir jetzt auch Peter Schaar. Er ist heute Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, war lange Jahre Datenschutzbeauftragter. Hallo, guten Abend auch Ihnen.
Guten Abend nach Berlin.
Ja, ein Punkt, den ich bei Ihnen, Peter Schaar, gelesen habe, ist, dass Sie ziemlich unglücklich sind darüber, wenn das so ein bisschen gerade aufgerechnet wird gegeneinander sozusagen. Also wenn man Datenschutz und Gesundheit gegeneinander stellt, da habe ich gehört, das ärgert Sie. Was ärgert Sie daran?
Nun, ich bin gefragt worden von Journalisten, ob ich denn, wenn ich jetzt für den Datenschutz eintrete, damit auch in Kauf nehme oder in Kauf nehmen will, dass gegebenenfalls Menschenleben verloren gehen. Das ist eine Suggestivfrage, die man so, denke ich, nicht stellen sollte und nicht stellen darf, gerade nicht in einer Situation, wie wir sie gerade erleben, wo wir gerade nach Lösungen suchen, die beides gewährleisten, den Gesundheitsschutz und den Datenschutz. Mhm. Und die Vorstellung, sozusagen, wir orientieren uns an dem Modell, das China geliefert hat, das macht mich doch ein bisschen skeptisch und auch das sehe ich auch kritisch, denn das würde ja bedeuten, dass alle unsere demokratischen Errungenschaften, alles, was uns ja auch nicht in die Hände gefallen ist, sondern was auch zum großen Teil erkämpft worden ist über Jahrhunderte, was die Identität der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, dann praktisch angesichts dieser Krise nicht mehr gelten soll. Also das fand ich insofern doch etwas unpassend.
Hm. Christine Aschenberg-Dugnus, Datenschutz und Gesundheit, ist das ein Problem, wenn man das gerade so gegeneinander stellt?
Nein, Datenschutz und Gesundheitsschutz ist ja kein Widerspruch an sich und zumindest sollte es nicht sein. Aber wenn man das Gesetz von Herrn Spahn nimmt, ich glaube, Herr Schaar hat es eben angesprochen, ich habe es aber nicht genau gehört, dann muss man sagen, das war natürlich der falsche Weg. Wir haben die Möglichkeit, digitale Möglichkeiten zu nutzen, aber wir müssen eben sehen, dass der Datenschutz gewährleistet ist und das können wir ja auch. Also es gibt ja Vorschläge jetzt zum Beispiel mit diesem PEP-PT, mit dieser App. Da ist es ja so, dass der Datenschutz und der Gesundheitsschutz eben nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, relativ am Anfang ein bisschen auseinandersortieren sollten, denn zumindest mein Eindruck ist, und ich bin jetzt auch kein Techniker, aber mein Eindruck ist, es geht ein bisschen durcheinander in den letzten Tagen mit den Begriffen Tracking und Tracing. Bei dem einen, beim Tracking, geht es eigentlich eher auch um Standortdaten oder möglicherweise sogar Bewegungsprofile. Das ist das, wovor die Bauchschmerzen größer sind.
Richtig, ja.
Tracing-Methoden sind die, wo man sagt, okay, wir brauchen eigentlich nur die Spur, sind Menschen sich begegnet, das Wo ist dann quasi egal und dann sind die Bauchschmerzen schon wieder geringer. Reden wir mittlerweile also eigentlich nur noch von Tracing, weil das Tracken sowieso keiner hierzulande mehr will, oder können wir es uns so leicht auch nicht machen?
Naja, Sie müssen ja sehen, also Sie müssen erstmal ein Ziel formulieren. Welches Ziel haben wir? Und das Ziel sollte ja sein, dass wir die Infektionsketten unterbrechen und dass wir die Infizierten erkennen. Und dann müssen Sie gucken, ob die Maßnahme, die geplant ist, überhaupt geeignet und erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Herr Spahn vorhatte mit seinem Handy-Tracking, da ging es darum, Daten aus den Handy-Funkzellen abzufragen, um Infizierte zu lokalisieren. Und das ist natürlich Unsinn, denn die Daten aus den Funkzellen, die sind extrem ungenau. Und das
hängt
ingegriffen in den Datenschutz jedes Einzelnen. Und deswegen ist das für mich ein absolutes No-Go.
Da waren Sie gerade für einen kurzen Moment weg. Ungenau, haben Sie gesagt, wäre das. Ja, Herr Schaar.
Darf ich da mal ergänzen? Also ich teile diese Auffassung absolut. Dieser Vorschlag, der dort vom Bundesgesundheitsministerium gekommen ist, sah ja vor, dass die Funkzellenabfragen erfolgen sollen. Das heißt, es sollten die Standortdaten eine staatliche Stelle übermittelt werden, die bei den Telekommunikationsunternehmen gespeichert sind. Und wenn man da genauer hinschaut, dann stellt man fest, wie das auch schon angedeutet wurde, dass diese Funkzellen eben doch relativ großflächig sind. Der Durchmesser sind im Regelfall einige hundert Meter bis zu einigen Kilometern, je nachdem, ob wir uns in der Stadt oder auf dem Land befinden. Und das Ganze sollte dazu dienen, dass man Kontaktpersonen ausfindig macht, von den einzelnen Personen. Und genau dazu sind diese Daten einfach zu ungenau und deshalb nicht geeignet. Und was nicht geeignet ist, sollte man lieber lassen. Das kann auch nicht erforderlich sein.
Genauso. Und deswegen habe ich ja meinen Anfang damit begonnen, wir müssen erstmal ein Ziel definieren. Ja, wir können ja nicht einfach sagen, wir tracken jetzt einfach mal die Daten und dann schauen wir mal hinterher, was wir damit machen, ob es nun geeignet ist oder nicht. Und das war leider der spanische Vorschlag. Sondern wir müssen ein Ziel definieren und uns dann anschauen, was kann man möglichst mit dem Übermaßverbot, also mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit umsetzen.
Was wäre denn das Ziel, was Sie definieren würden?
Das Ziel ist eben, Infizierte, also freiwillig natürlich, diese App zu benutzen, die es ja jetzt geben soll, und eben die Infektionsketten zu unterbrechen. Also, dass ich als Benutzer der App weiß oder mich informieren lasse, ich habe in einem bestimmten Abstand zu einem Menschen gestanden, der mit Covid-19 oder Corona infiziert war. Und dann kann ich die entsprechenden Maßnahmen selbst und eigenständig treffen. Ich kann mich testen lassen, ich kann mich in persönliche Quarantäne begeben. All diese Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, die sind damit dann in einer sicheren Art und Weise umgesetzt, weil es eben nicht um personalisierte Daten bei dieser App geht. Können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen näher ausführen.
Sie haben von dem Ziel gesprochen, was Sie beide gemacht haben, ist es, dass Sie den ersten Versuch kritisiert haben, der eben ja mit diesen breitflächigen Abfragen und diesen ungenauen Abfragen vielleicht ja auch was in der Diskussion schon kaputt gemacht hat. Also indem da einfach immer schon dieses Bild gezeichnet wurde von einem vielleicht datenschutztechnisch problematischen und nicht mal hilfreichen Mittel, dass da vielleicht in der Gesellschaft auch dann so eine gewisse Kritik groß geworden ist. Es gibt gerade so eine Zahl, die das, finde ich, ganz gut trifft. Es wurde abgefragt, ob die Deutschen so eine freiwillige Tracking-App nutzen würden oder nicht. Da haben 47% gesagt, sie würden das machen. 45% haben gesagt, sie würden das nicht tun. Das ist ungefähr halbe-halbe verteilt. Wenn man aber schaut, dass gleichzeitig 93% der Menschen gerade Kontaktbeschränkungen befürworten, dann sieht man doch, diese Apps haben ein ziemlich großes Akzeptanzproblem. Liegt das an der Vorgeschichte, die Sie gerade beide kritisiert haben?
Also da gehe ich sehr stark davon aus, denn das Vertrauen der Bürger ist ja ganz wichtig für die Akzeptanz. Und ich glaube, noch weiß man noch zu wenig über diese App, über die wir jetzt gerade sprechen. Dass es eben nicht in die Privatsphäre des Einzelnen geht. Dass man trotzdem damit helfen kann, die Infektionsketten zu unterbrechen. Dass es nicht um personalisierte Daten geht. Dass das Ganze auch freiwillig ist. Dass man auch mit reduzierten Informationen, dass die nur 21 Tage gespeichert werden sollen. Das alles sind Dinge, die wir als Politik oder auch jetzt durch so eine Sendung aktiv in die Bevölkerung tragen müssen, damit das, was vorher geplant war mit dem Handy-Tracking, was ja viele für unnütz halten und auch aus datenschutzrechtlicher Gründen absolut abzulehnen ist, was viele vielleicht noch im Hinterkopf haben. Deswegen müssen wir jetzt umso mehr darum werben, dass es sich hier um eine ganz andere Lösung handelt.
Wobei man schon sagen muss, dass da manche Äußerungen aus der Politik, ich denke hier an Markus Söder oder auch an den CDU-Wirtschaftsrat, zur Irritation weiterhin beitragen. Da wird dann gesagt, na, wenn das nicht freiwillig geht, dann machen wir es eben verpflichtend.
Ja, das ist Unsinn.
Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Botschaft. Und die führt nun bei denjenigen, die eigentlich bereit sind, so eine App zu installieren und die auch davon überzeugt sind, dass wir alle mithelfen müssen, diese schlimme Pandemie zu besiegen, zu einer großen Skepsis, dass dann irgendwie der Schalter umgelegt wird, wenn nicht genügend Installationen da sind. Und dann werden diese Daten doch an den Staat übermittelt und dann steht die Polizei vor der Tür. Also das darf so nicht stehen bleiben. Und da bedarf es auch einer Klarstellung aus der Politik, einer Klarstellung durch das Bundesgesundheitsministerium und durch die Ministerpräsidenten, die dann durchaus auch ein belastbares Versprechen, eine belastbare Aussage dann abgeben müssen, dass eine solche Zwangsmaßnahme nicht stattfindet.
Also ich gebe Ihnen da 100% recht. Also für mich wäre das auch überhaupt keine Alternative, das jetzt zwangsweise den Menschen aufs Handy zu laden. Denn wir brauchen ja die Akzeptanz, zumal ja auch derjenige, der dann positiv getestet ist, das ja eigenständig eingeben muss. Also man ist ja an die Mitarbeit der Menschen gebunden, auch mit der App. Und deswegen ist eben die Akzeptanz und das Vertrauen ganz, ganz wichtig.
Wenn Sie sich da beide schon gegenseitig recht geben, dann muss wenigstens ich versuchen, es nochmal anders zu drehen. Auch wenn man Bauchschmerzen hat bei diesem automatischen sozusagen Überhelfen so einer Lösung. Wenn wir das gemeinsame Ziel haben, was wir alle haben, mit irgendeiner technischen Lösung, das vielleicht ein Stück weit besser zu machen, vielleicht auch wieder aus diesen Beschränkungen, die wir gerade erleben, unseres öffentlichen Lebens auch wieder rauszukommen mit so einer technischen Möglichkeit. Das ist unser gemeinsames Ziel. So, wenn wir jetzt die Akzeptanz nun mal gerade nicht ausreichend haben, denn ich habe gelesen, müssten ungefähr 60% der Bevölkerung die App wirklich nutzen, damit das überhaupt was bringen kann. So, da sind wir ja jetzt nicht. Dann bleibt doch eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, dann müssen wir das jetzt entscheiden. Und wir haben schon so viele Entscheidungen erlebt, ja, von der Politik, also auch stark beschränkende, freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Ja. Müssten wir da dann nicht sagen, okay, dann wäre das doch vielleicht mal die bessere Maßnahme, wo man sagt, das machen wir jetzt?
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber auf jeden Fall.
Auf gar keinen Fall, weil Sie müssen ja auch sagen, das, was wir jetzt per Gesetz beschlossen haben, auch das haben wir ja nachgebessert, auch als Opposition. Also der Bundestag zum Beispiel wollte selber die epidemische Lage feststellen. Da haben wir darum gekämpft, dass es der gesamte Bundestag machen muss. Dann haben wir darum gekämpft, dass diese ganzen grundrechtseinschränkenden Maßnahmen auch befristet werden. Und da haben wir auch dafür gesorgt, dass wir jetzt das nicht dauerhaft haben, sondern wirklich nur für die Dauer der Krise. Und man muss eben auch überzeugen. Und das finde ich eben ganz wichtig. Und da müssen wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. Und da muss man eben auch sagen, dass zum Beispiel bestimmte Institutionen, also auch der Datenschutzbeauftragte zum Beispiel, der Bundesdatenschutzbeauftragte das positiv sieht. Der Chaos Computer Club sieht es positiv. Die Netzpolitik.org, die ja immer die größten Kritiker sind bei irgendwelchen Apps oder irgendwelchen Maßnahmen, die Grundrechtseinschränkungen betreffen, die haben sich alle positiv dazu geäußert. Aber ich glaube, das müssen wir einfach noch mehr in die Bevölkerung bringen, dass das wirklich eine Hilfe darstellt. Also neben dem Maskenschutz herstellen für andere, kann man durch so eine App eben auch anderen helfen, indem wir die Infektionsketten unterbrechen. Und das müssen wir in allen Medien, überall müssen wir das immer wieder gebetsmühlenartig sagen und dafür werben. Und eine zwangsweise Benutzung dieser App, also da bin ich völlig dagegen.
Darf ich mal von der anderen Seite nochmal rangehen? Ich bin davon überzeugt, dass diese App nur funktioniert auf der Überzeugungsbasis und insofern auch im Zusammenhang mit Freiwilligkeit.
Genau.
Rein technisch handelt es sich ja darum, dass man sein Smartphone mit sich trägt, dass die Bluetooth-Schnittstelle offen ist, also eine Funkschnittstelle, und dass dann über diese Funkschnittstelle Nahkontakte registriert werden. Und zwar nicht namentlich und auch nicht mit einer Telefonnummer, sondern anonym. Richtig. Das ist die zentrale Funktionsweise dieser App, über die wir jetzt diskutieren. Richtig. Wenn das jetzt verordnet wird, dann kann vielleicht der Staat die Menschen zwingen, eine App zu installieren. Auch da frage ich mich, wie das kontrolliert werden soll. Aber wer kann denn dafür sorgen, dass jeder sein Smartphone auch immer mit sich trägt, dass dieses Smartphone immer eingeschaltet ist? Wie gewährleistet man, dass immer die Bluetooth-Schnittstelle aktiviert ist? Richtig. Das sind doch alles Aktivitäten, die der Nutzer selber unternehmen muss. Und dementsprechend bin ich ganz klar dafür, wir müssen die Menschen überzeugen, wir müssen sie mitnehmen. Über 90% der Menschen sind dazu bereit, etwas beizutragen. Das ist doch eine riesige Zustimmung. Und mit Drohgebärden erreicht man genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen.
Das kann man ja sehen an dem, was eigentlich im Gesetz hätte stehen sollen und was wir dann nochmal wieder rausformuliert haben. Und ich gebe Ihnen völlig recht und ich wiederhole nochmal, Sie müssen ja sogar Ihre positives Testergebnis dann selbst eingeben. Auch das ist ja freiwillig. Wenn Sie das nicht machen, dann nützt das auch nichts. Also insofern sind das alles Dinge, und da gebe ich Ihnen auch völlig recht, wenn ich mein Handy einfach Bluetooth ausschalte, dann können Sie damit gar nichts anfangen. Insofern ist das Überzeugen der Menschen eine ganz, ganz wichtige Sache.
Das sind natürlich allerdings eine Menge Überzeugungen dann, wenn man schon mal die grundlegende Überzeugung steigern muss, auf diese mindestens 60%, wenn man dann noch, wie Sie sagen, Handy immer dabei, das Ergebnis selber eintragen, Bluetooth an, also das ist, würde ich jetzt denken, noch eine der gefährlichen Hürden wirklich so, dass man solche Kleinigkeiten dann auch wirklich immer bedenkt. Das
glaube ich gar nicht, Also ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich habe mein Bluetooth immer an, ich habe meinen Fitness-Tracker, ich habe so viele Dinge, ich kann mit Apps umgehen. Also ich wäre die Erste, die sich das runterlädt und damit auch arbeitet. Also ich glaube, da unterschätzt man auch die Menschen. Und wenn wir die Angst nehmen, dass dort irgendwelche Daten gesammelt werden oder dass man lokalisiert wird mit dem Namen oder dass die Handynummer weitergegeben wird, wenn wir diese Ängste lösen, die Bereitschaft der Bevölkerung, in der Corona-Krise zu helfen, ist unglaublich groß. Und wenn wir da überzeugen, dass es wirklich allen hilft, auch gerade den älteren erkrankten Menschen, die multimorbide sind, dann bin ich mir überzeugt, dass wenn Sie in einer Woche eine neue Umfrage machen, dass die ganz anders aussehen wird.
Aber wiegen wir uns da
nicht? Also ich denke, es geht ja auch darum, dass gerade diejenigen, die hier die Fahne der Privatsphäre, der Bürgerrechte hochhalten, dann wirklich sagen können, und zwar aus voller Überzeugung, ja, ich mache da mit, und wir empfehlen, das auch zu unterstützen. Und ich glaube, dass dann die Zustimmungsrate in der Bevölkerung sehr viel größer sein wird.
Das sehe ich auch. Also auch der Virologe Herr Drosten sieht darin ja eine große Chance. Und deswegen, ich habe den Chaos Computer Club genannt. Das sind alles Dinge, wenn die das positiv auch bewerben und sagen, Leute, bitte macht mit, es hilft allen, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass da die Akzeptanz sehr viel größer sein wird.
Und sehen Sie es nicht so ein bisschen vielleicht, weil Sie gerade den Virologen genannt haben, dessen letztes großes Thema ja vielleicht auch der Sinn des Tragens von Masken war. Und da ging es ja auch darum, ob man sich mit der einen oder anderen Idee gerade auch in eine falsche Sicherheit begibt. Könnte uns das bei diesen technischen Lösungen auch so gehen, dass wir denken, okay, jetzt laden wir uns alle die App, vielleicht vergisst der eine oder andere dann doch irgendwie die richtige Schnittstelle zu aktivieren oder sein Ergebnis wird nicht eingetragen. Und dann glauben wir, wir würden damit was erreichen und im Endeffekt schaffen wir es doch nicht?
Naja, gut, natürlich ist so eine App ja nur ein Element. Das kann, eine App kann nicht alleine diese Pandemie stoppen. Da müssen mehrere Maßnahmen gleichzeitig ergriffen werden. Bisweilen gehören da auch Empfehlungen dazu, dass man sich in häusliche Isolation begibt. Wenn ich Herrn Drosten richtig verstanden habe, dann befürwortet er eine freiwillige App, wo man nicht nur ein positives Testergebnis einträgt, sondern schon die ersten Symptome für eine entsprechende Erkrankung, weil man nur so vor die weiteren Infektionsketten kommt. Und das ist absolut überzeugend und ich denke, das funktioniert nur, wenn die Menschen auch wirklich mitgenommen werden und dann auch mitmachen.
Und das Entscheidende ist doch auch der persönliche Benefit, also der persönliche Erfolg. Also ich würde gerne rechtzeitig wissen, ob ich in der Nähe eines Menschen gestanden hatte, der positiv infiziert ist, also dessen Ergebnis positiv war. Je früher ich das weiß, umso eher kann ich entsprechende Maßnahmen ergreifen, noch bevor Fieber oder irgendwelche Symptome auftreten. Das möchte ich für mich doch selbst haben und deswegen sage ich, würde ich mir diese App runterladen. Und wenn sich das jeder selber für sich beantwortet, die Frage, möchtest du das möglichst rechtzeitig wissen oder nicht, dann denke ich, ist die Akzeptanz auch wieder da. Denn es geht ja nur darum, war ich von der Entfernung in einer Nähe eines Infizierten und nur das wird ja praktisch durch diese App dann auch registriert.
Mhm. Diesen Punkt würde ich gerne auf jeden Fall später auch nochmal größer machen, die Frage sozusagen, was folgt aus so einer App und einer möglichen Meldung dann. Aber noch einen kleinen Punkt vielleicht zur technischen Lösung an sich. Sie haben schon gesagt, wenn das eben, da sind Sie beide eigentlich relativ einmütig der Meinung, wenn das gut gemacht ist, dann ist das jetzt auch datenschutzrechtlich alles in Ordnung. Bleiben da aber trotzdem mögliche Schwachstellen, die in irgendeiner Form zum Beispiel auf Seiten der Anbieter der Betriebssysteme dann doch ausgenutzt werden, Daten, die abgeschöpft werden. Ist das alles so klar?
Also ich denke schon, weil wenn wir uns fragen, wer hat denn dieses, also wer hat das Ganze, ich sage jetzt mal, entdeckt, da war das eine Vereinigung von Forschern und Technikern und Institutionen von 130 Experten aus 8 europäischen Ländern und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass das jetzt also auch auf europäischer Ebene gemacht wurde und es ist ja, ich sage mal, es ist ja jetzt nicht auf dem freien Markt, sondern also doch schon, aber es ist eine Möglichkeit, ne? Und die haben diese Möglichkeit geschaffen. Und das RKI hat sich ja schon dafür interessiert und ich wiederhole mich nochmal, sie werden ja nicht mit ihrer Handynummer oder mit ihrem Namen weitergegeben, sondern diejenigen, die eben in der Nähe eines Infizierten standen, die bekommen eben einfach nur auf ihre App, sie haben bei jemandem gestanden, der infiziert ist und dann müssen sie natürlich selbst agieren. Das ist ja das Entscheidende dabei. Und deswegen kann man auch sicher sein, dass jetzt nicht irgendeine Folge jetzt folgt, dass der andere benachrichtigt wird oder dass ich weiß, wer war das eigentlich, der da infiziert war. Das ist ja genau das Entscheidende.
Also wir haben jetzt einen Punkt, wo wir vielleicht mal nicht ganz einer Meinung sind. Das freut mich ja auch mal.
Ja, super.
Nein, also gerade was die IT-Sicherheit anbelangt. Das ist natürlich eine total anspruchsvolle Aufgabe zu gewährleisten, dass jetzt nicht über diese offene Schnittstelle, diese Bluetooth-Schnittstelle, irgendwelche Dritten in mein Smartphone eindringen können. Und natürlich ist es auch eine anspruchsvolle Aufgabe, diese App so abzuschotten, gegen Dritte, die im Netz aktiv sind, auch gegen die Plattformbetreiber, bei Android ist das ja Google oder bei iOS ist es Apple, das muss alles gewährleistet sein und deshalb plädiere ich zum Beispiel dafür, dass diese App-Entwickler auch transparent machen. Wie sie diese Sicherheit gewährleisten, damit nachzuprüfen ist, dass das sicher ist, dass Fachleute aus den Datenschutzbehörden und andere IT-Fachleute diese Möglichkeit haben, zu bestätigen, ja, das ist sicher, oder auch Verbesserungsvorschläge zu machen, denn wir haben ja nicht unendlich viel Zeit im Rahmen einer regulären Zertifizierung, die sich über Monate und hinstreckt. Das sind genau solche Zeiträume, wie wir sie bei der Impfstoffentwicklung gerade diskutieren, ne, die Sicherheit zu 100% zu gewährleisten. Also ich finde, das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, bestehen kann, aber die nur dann wirklich erfolgreich bewältigt wird, wenn wir alles dafür tun, diese möglichen Schwachstellen auch zu erkennen und zu verhindern.
Also ich sehe da gar keinen Widerspruch. Ich habe das so mitbekommen, dass das eben keine fertige App ist, sondern dass das eben ein Angebot für den technischen Rahmen ist. Und der technische Rahmen, und da gebe ich Ihnen wieder recht, muss natürlich so ausgestaltet sein, dass die Möglichkeit, da irgendwo ranzukommen, seitens Google oder anderer Internetanbieter, nicht gewährleistet ist. Und soweit ich das verstanden habe, ist das eben gewährleistet. Aber da können Sie mich gerne eines Besseren überzeugen, aber Sie können sicher sein, dass ich da sehr genau darauf achten werde. Hm. Und das ist natürlich gerade auch wieder für die Akzeptanz ganz wichtig.
Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP und Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Wir diskutieren über die Frage, ob uns Handy-Apps in der Corona-Pandemie weiterbringen. Diskutieren hier und da. Meistens sind Sie da dann doch einer Meinung bisher, so ein bisschen Widerspruch tauchte da gerade bei Peter Schaar auf. Da würde ich gerne nochmal einhaken bei dieser Frage eben, ob wir das alles so sicherstellen können, dass das technisch wirklich gut funktioniert, dass zum Beispiel der Missbrauch dieser Möglichkeit dann ausgeschlossen ist. Müsste dann, um es richtig zu machen, im Prinzip eigentlich der Staat die Entwicklung idealerweise selber übernehmen? Wäre sowas überhaupt möglich?
Ich weiß gar nicht, ob der Staat das kann. Wer ist denn jetzt der Staat in diesem Zusammenhang? Ist es das Robert-Koch-Institut? Ist es das Bundesgesundheitsministerium? Oder ist das das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik oder Fraunhofer? Oder ich würde einfach mal sagen, wir sollten uns jetzt nicht lange dabei aufhalten. Ich finde es gut, dass jetzt da Entwickler und Wissenschaftler sich zusammengetan haben, dass muss begutachtet werden von Fachleuten, auch und gerade von Fachleuten für IT-Sicherheit und für Datenschutz. Dafür haben wir ja auch Institutionen. Wir haben das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Wir haben die Datenschutzbehörden. Und warum soll man nicht auch den Chaos Computer Club bitten, seine Expertise dazu beizusteuern?
Ja, die haben also sich alle schon geäußert.
Ich glaube, Sie müssen dann natürlich auch noch in die Details gucken. Und, und dazu muss das dann eben auch offengelegt werden. Da sollte man nicht etwa so eine Art Ü-Ei, so ein Überraschungsei dann plötzlich der Öffentlichkeit präsentieren, sondern da sollte jetzt schleunigst gesagt werden, wie soll das genau funktionieren, wie wird die IT-Sicherheit gewährleistet, wie wird der Datenschutz gewährleistet. Wir haben so bestimmte Elemente gehört, die mich sehr optimistisch stimmen, aber die Details sind bisher noch nicht so offen, wie ich mir das wünschen würde.
Also ich habe das so verstanden, dass die Daten eben nicht auf irgendeinem Server gespeichert werden, sondern auf dem Handy und zwar verschlüsselt und dass dann die Kontaktpersonen aufgefordert werden, sich dann testen zu lassen. Dass das also nicht auf einem Server irgendwo gespeichert wird. Und das finde ich ja schon mal ganz gut. Und Verschlüsselung von Daten finde ich auch schon mal ganz gut. Und vorgesehen ist, dass nach 21 Tagen, dass die Daten sowieso alle gelöscht werden. Und diese Dinge stimmen mich schon mal ganz positiv.
Muss nicht, aber trotzdem.
Also das würde ich auch sagen. Das sind alles positive Signale. Aber es muss natürlich auch klar sein, wie das realisiert wird und dass es so realisiert wird, dass möglichst keine Risiken damit verbunden sind. Und das denke ich, ist schon noch eine wichtige Anregung für diejenigen, die jetzt an dieser App arbeiten.
Denn irgendwo müssen ja dann doch die Daten sein, die Personendaten, um dann am Ende den Kontakt sozusagen herzustellen, oder? Das heißt, irgendwo müssen sie schon vorliegen.
Naja, eben also lokal auf dem Handy.
Naja, also wir können natürlich jetzt mutmaßen anhand dessen, was wir gelesen haben, wie das genau funktioniert. Ich möchte es eigentlich wissen. Ich möchte wissen, wie sind die Datenströme, wie werden die abgesichert, wer hat darauf Zugriff und wie wird gewährleistet, dass andere, die da nicht zu suchen haben, diese Daten zur Kenntnis bekommen. Das möchte ich dargelegt bekommen und das finde ich, darauf hat letztlich auch die Öffentlichkeit ein Anrecht und ich denke, der Zeitpunkt ist schon da, wo das dann möglichst transparent gemacht werden soll, denn wie gesagt, wir haben ja nicht so unendlich viel Zeit. Bis Ostern muss das funktionieren.
Herr Schaar, genau diese Fragen werde ich, wenn wir die nächste Telefonkonferenz haben, stellen und dann können wir uns ja noch mal kurz schalten und dann werde ich Ihnen die Informationen weitergeben. Was halten Sie denn davon?
Das ist eine gute Idee. Ich bin sehr interessiert, diese Informationen zu bekommen. Dankeschön. Und ich denke auch andere Datenschützer.
Konstruktives Diskutieren hier auf jeden Fall. Aber wo Sie gerade Telefonkonferenz gesagt haben, ist vielleicht ein gutes Stichwort. Die eine oder der andere erlebt ja gerade auch nicht nur Telefonkonferenzen, sondern zum Beispiel auch Videokonferenzen. Ob man das nun als Schritt nach vorne empfindet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber viele benutzen dabei auch Dienste, bei denen dann jetzt erst im zweiten, dritten Schritt auch klar wurde, na, da werden vielleicht auch die einen oder anderen Datenschutzfragen nicht so besonders gut beantwortet und da gibt es Probleme. Erkennt man daran, dass es immer noch so ist, dass, auch wenn die Frage nach dem Datenschutz zwar schnell kommt, aber dass das trotzdem etwas ist, was immer hinterherläuft in Entwicklungen?
Also ich kann es
also
nur
genau das ist genau, das ist vielleicht genau ein grundlegendes Problem, dass man Datenschutz häufig als Add-on versteht. Das heißt, etwas, was man auf ein fertiges Produkt draufsetzt. Das kann nicht funktionieren. Datenschutz muss ganz tief im System verankert sein. Und das bedeutet eigentlich, dass die Systementwickler diese Datenschutz- und IT-Sicherheitsanforderungen sehr frühzeitig schon berücksichtigen. Das ist noch nicht überall, hat sich noch nicht überall herumgesprochen und bei den neuen Diensten kommt nun noch hinzu, dass viele dieser Dienste eben nicht in Europa angeboten werden, sondern über Server, die in einem Drittstaat, meist in den USA stehen. Und da haben nun natürlich viele auch Bedenken, wie es wird dabei der Datenschutz gewährleistet. Und so ein paar Schwachstellen sind da ja auch aufgedeckt worden. Der wichtigste Anbieter für Videokonferenzen, Zoom, hat ja da reagiert und hat zumindest eine Schwachstelle, diese Facebook-Schnittstelle, abgestellt. Aber da rächt sich ein bisschen auch, dass wir in Europa bei der IT-Entwicklung doch ein ganzes Stück im globalen Vergleich hinterherhinken.
Also ich vertraue bei den ganzen Videokonferenzen und Telefonkonferenzen, die wir im Deutschen Bundestag haben, auf unsere Bundestags-IT. Und da bekommen wir immer persönliche Zugangsdaten, die wir nicht weitergeben dürfen. Und das ist eine sehr große IT-Sicherheit. Und was ich so privat habe, da achte ich auch sehr darauf, dass diese Anbieter sicher sind. Und ich gebe Ihnen recht, das dürfen nicht irgendwelche sein. Da hätten wir in Deutschland sehr viel früher schon sehr viel mehr machen können. Und da vertraue ich auch einfach den IT-Beratern, die ich bei uns in der Fraktion sitzen habe.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Handy-Apps als ja mögliche Hilfe gegen die Corona-Ausbreitung. Datenschutz darf kein Add-on sein, war etwas, was Peter Schaar, lange Jahre Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, gerade gesagt hat. Datenschutz darf kein Add-on sein. Wo, Herr Schaar, Sie sich aber einer Meinung waren mit Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP, war, dass das eben etwas ist, was wir, wenn wir es nach bestimmten Maßgaben gerade machen, solche Apps, Tracing-Apps, schon eine gute Möglichkeit wären, wenn die eben genug Menschen nutzen, wofür man die Menschen noch ein bisschen überzeugen muss. Wenn wir jetzt mal von dieser Situation ausgehen, wir erreichen das, wir haben genug Leute, die freiwillig dabei sind, sich sowas zu installieren, die dann auch ihre Ergebnisse eintragen, die mitmachen, das im Auge haben. Wenn wir dann an den Punkt kommen, dass so ein Warnhinweis zum Beispiel kommt, hey, Sie, Herr Schaar, waren in der Nähe von einer Person, die positives Ergebnis jetzt hat. Sollte das dann, wir sind ja ansonsten sehr bei Freiwilligkeit, sollte das dann verpflichtende Punkte direkt nach sich ziehen? Muss das verpflichtende Handlungen nach sich ziehen?
Also das ist dann eine Information, die ich bekomme. Und dann gilt halt diese deutliche Empfehlung, begib dich in häusliche Isolation oder, je nachdem, was da dann vorgefallen ist, lass dich testen. Und dann müssen natürlich auch diese Testmöglichkeiten gegeben sein. Ob es jetzt Sinn macht, da jetzt den repressiven Hammer herauszuholen, da habe ich meine Zweifel. Soll dann bei allen, die jetzt eine solche Benachrichtigung bekommen, demnächst dann ein Polizist vor die Tür gestellt werden? Das macht doch wenig Sinn. Also wer dann genau eine solche Verpflichtung dann befürchten muss und die Durchsetzung mit entsprechenden polizeilichen Mitteln, der wird diese App nicht benutzen. Das sage ich mal ganz klar.
Nein, zumindest wird er auch seine Erkrankung nicht eintragen.
Das ist oder ja, wird, ja, oder so. Das kommt ja aufs selbe. Das kommt ja aufs selbe heraus. Ja, oder aber ein Dritter wird seine Erkrankung ja eintragen. Aber diese Person, der Dritte, der dann betroffen ist, oder derjenige, die Kontaktperson, die dann diese Benachrichtigung bekommt, wird ja natürlich auch dann hochgradig gefordert, selbst etwas dazu beizutragen, dass diese Epidemie, eindämmen lässt. Also das heißt, wenn ich mich in häusliche Isolation begeben soll, dann sollte ich mich in häusliche Isolation begeben und da nützt es jetzt nichts, dies auf der Grundlage alleine einer App jetzt die Polizei loszuschicken.
Sollte denn so ein Hinweis, der dann auf dem Smartphone in dieser App auftaucht, sollte der dann einen Anspruch begründen auf einen direkten Test? Denn das ist ja im Moment auch die Frage. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte gerne getestet werden, aber die Kapazitäten reichen eben nicht dafür aus, jeden testen zu lassen, die oder der das gerne möchte. Aber in diesem Fall sollte dann klar sein, wer so eine App freiwillig nutzt. Damit könnte man den Menschen ja vielleicht auch noch so ein bisschen so einen Zusatzanreiz geben, zu sagen, okay, dann bekommt ihr aber auch direkt den Test.
Also Punkt eins, da, wenn ich da als Gesundheitspolitikerin direkt antworten darf. Also es ist ja schon so, dass wenn Sie beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, ich war in der Nähe eines positiv Getesteten, dann bekommen Sie auch eine Testung. Das ist ja jetzt schon so. Und wir müssen natürlich aber die Anzahl der Möglichkeiten, eine Testung durchzuführen, auf jeden Fall steigern und erhöhen. Damit derjenige dann auch sagt, ja, ich habe eben so einen Hinweis bekommen und dann muss er natürlich oder sie prioritär getestet werden. Sonst macht die Sache ja gar keinen Sinn.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den hat Professor Drosten heute in seinem Podcast auch angesprochen. Wenn man dann eine solche Benachrichtigung bekommt, dann müsste dies ausreichen, zum Beispiel, um seinem Arbeitgeber nachzuweisen, dass man sich in häusliche Isolation begeben muss. Ne, da muss man, das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee, ja. Ne, dass man das insofern auch diese App dazu beitragen kann, diesen Nachweis zu führen. Das ist ja speziell für die Zeit, wenn wir wieder insgesamt mehr Bewegungsfreiheit geben, was ja unvermeidlich ist, glaube ich, in den nächsten Wochen irgendwann. Ne, und insofern muss man auch, und das ist dann gegebenenfalls sogar der Gesetzgeber gefordert, diese Art des Nachweises dann eben auch für ausreichend halten.
Da kann ich mich mit anfreunden, selbstverständlich.
Das waren Christine Aschenberg-Dugnus, Juristin, seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit einigen Jahren gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, und Peter Schaar, er ist Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, war lange Jahre Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Ja, zu der Frage Handy-Apps gegen die Corona-Ausbreitung, ist das eine Möglichkeit und wie freiwillig sollte das sein? Das sollte auf jeden Fall freiwillig sein, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie hier Meinungen ausgetauscht haben. Vielleicht nicht immer diskutiert, aber vielleicht kommen wir dann zu einem Ziel.
Ach, Sie laden uns einfach nochmal ein und dann versuchen wir ein bisschen kontroverser zu sein.
Dann streiten wir nochmal. Danke Ihnen beiden auf jeden Fall.
Vielen Dank auch meinerseits.
Für Ihre Zeit und einen schönen Abend.